Guten Morgen miteinander. Wenn wir in die Welt schauen und die Nachrichten hören, dann verzweifeln wir. Oder nicht? Aber wir dürfen auf Gott schauen, uns überlegen, wie er ist, ihn anbeten, in seiner Gegenwart stehen. Wow! Und heute Morgen habe ich wirklich einen Impuls aufs Herz gekriegt, der ist nicht so ganz 0815. Und ich denke, Gott möchte uns segnen. Wer möchte Veränderung erleben? Oh, jemand ruft, jawohl, das freut mich ganz genau. Ja, wir schauen immer noch in den Jakobusbrief. Ist euch der Jakobusbrief noch nicht verleidet? Nein. Und wie geht's euch denn mit dem Jakobus? Ja, da ist ein bisschen weniger Begeisterung. Okay. Ich sage euch mal, wie es mir geht. Dieser Typ stresst mich, weil ich finde ihn taktlos, ich finde ihn zu direkt, ich finde ihn wie ein Elefant, der in den Porzellanladen losgelassen wird. Und er teilt einfach aus, gnadenlos. Und ich habe Mühe mit diesem Stil. Nehmen wir 4. Kapitel, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Boah, nicht mal die Ladies kommen besser weg, oder? Ihr habt Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, Kämpfe, ihr seid selbstsüchtig, ihr verleumdet einander, ihr mordet, ihr neidet. Ja bitte, Jakobus! Krasser Typ, oder? Wieso war der nur so stachelig? Aber je mehr ich mich vertiefe in diese Textstellen, desto mehr höre ich seinen großen Halbbruder aus ihm herausreden. Und ich merke, dass mir diese Worte nicht gefallen, aber gut tun. Wie lange hat Jesus auf seine Jünger eingewirkt? Wer meint was? 3 Jahre, sagt der Seppi. Wer bietet mehr? Es sind ein bisschen mehr als 3 Jahre, jawohl. Wie lange hat er auf Jakobus eingewirkt? Wie viel? Oh, 10-mal mehr. Und der gute Jakobus hat einen harten Schädel, hat sich erst bekehrt, als er gesehen hat, wie Jesus auferstanden ist. Aber merken wir, er hat eine Prägung von Jesus mitbekommen, das schlägt alles. Wow. Und so hat er, wie Jesus es getan hat, direkt gesprochen, kein Blatt vors Mund genommen. Er hat die gleichen Sprachgestalten, die aus dem Alltagsleben des Landes entnommen sind, übernommen. Er hat die genau gleichen Diskussionsgegenstände übernommen. Und vielleicht stresst er mich eben deswegen so, oder? Werner Kniesel, mein langjähriger Gemeindepastor hat immer gesagt, 2/3 der Worte von Jesus zielen darauf hin, dass unser Leben verändert wird. Und ich merke, je länger, je mehr, dass einfach auch Jakobus in dieselbe Linie preschen wollte. Er hat eine Leidenschaft, weil er merkte, wir haben noch so viel von unserem Leben, das verändert werden möchte. Und so verstehe ich seine Gesamtaussage. Es ruft uns aus, verändert zu werden. Und in all diesen Impulsen, in diesen Gebeten ist mir für heute Morgen dieses Thema gekommen vom guten Töpfer, der uns in das wunderbare Jesu-Bild verändern möchte. Wer möchte mehr werden wie Jesus? Oh yes, ich viel mehr. Meine Frau ist auch dafür. Jawohl. Genau. Das Problem ist, dass wir nicht kollaborieren. Das ist unser Problem. Das werden wir heute sehen, oder? Nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist der unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Wow, Das sagt die Bibel, das ist nicht etwas, das die Theologen da in die Welt hineingebracht haben, sondern Gott vergleicht sich als Töpfer und Keramiker. Da bildete der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ist das nicht gewaltig? Sehen wir das Bild? Unser Schöpfer, der hat uns liebevoll geformt. Du bist es ja, auch der meinen Körper und meine Seele erschaffen hast, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Die einen schreiben, du hast mich zusammengehäkelt oder irgendwie so. Ganz genial. Noch bevor ich dich im Leibe deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Wow. Sag, fühlst du dich nicht wenigstens ein bisschen geehrt, dass dieser Gott Himmels und der Erde persönlich dein Schöpfer ist, persönlich dein Töpfer ist. Also ich finde das unglaublich. Und was will er dir geben? Eine Originalität, die kein anderer hat. Du bist ihm wertvoll, du bist ihm wichtig. Wow! Wie hat uns dieser Schöpfer Gott denn geschaffen? Nach welchem Bilde? Nach seinem Bilde, ja bitte nein. Kann man denn das in so etwas Kleinem beschreiben? Unglaublich. Der Mensch ist genial und ich finde den Menschen genial, weil er göttlicher Natur ist. Also, ich bin kein Kunstfan. Aber ich musste mal nach Florenz den Davide persönlich die Hand schütteln. Ich sag's euch. Da stehst du vor dem Davide, als wärst du in der Kirche ehrfürchtig. Das haut dir aus den Socken, das glaubst du nicht. Ich war auch in Paris und habe die Gioconda, wie sagt man auf Deutsch, sagt man Mona Lisa, die wurde ja von den Italienern gestohlen. Das ist ein anderes Thema. Aber das haut mich aus den Socken. Und ich denke, dieses kleine Mädchen, die geigt dir die Welt aus den Ohren. Das ist unglaublich. Wie kann man mit nicht einmal 10 Jahren Dinge da aus dieser Geige entlocken, die ich bis heute noch nicht fertiggebracht habe? Der Mensch ist göttliche Natur. Er ist herrlich. Er hat Gaben, Talente, Fähigkeit von Gott bekommen. Findet ihr das nicht auch genial? Du bist ein Meisterwerk. Du bist ein Kunstwerk. Sag mal deinem Nachbarn, ja genau, du bist ein Kunstwerk. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Wow. Also die einen sagen es, aber die anderen empfangen es noch nicht so genau, wenn sie sagen, du bist ein Kunstwerk. Ja, okay, okay, okay. Hey Leute, wir sind Kunstwerke. Du bist im Bild Gottes geschaffen, das ist deine wahre Identität. Du bist genau das geworden, was Gott wollte, dass du wirst. Wow! Du bist nicht eine Nummer, sondern du bist einzigartig, begabt, originell und geliebt von Gott. Wow! Soweit mal okay. Okay, die einen seufzen immer noch mit diesem Gedanken, ein Kunstwerk zu sein vom Höchsten. Aber wir kommen in diese Thematik hinein. Die Problematik ist ja, dass mit dem Ebenbild Gottes der Mensch auch einen freien Willen bekommen hat. Und er hat sich entschieden zu sündigen. Er hat entschieden, ohne Gott vorwärts zu gehen. Was ist geschehen? Er wurde abgeschnitten von der Quelle des Lebens von Gott und hat dabei seine Herrlichkeit verloren. Und dieses Bild Gottes im Menschen wurde dadurch massiv verunstaltet. Und die Bibel sagt uns in Jakobus 3,9, dass diese Gottähnlichkeit immer noch sichtbar ist in diesen abgefallenen Menschen, wie wir es da gesehen haben. Aber auch die Früchte der Sünde können unmöglich übersehen werden. Und nun haben wir die Situation, dass dieser gute Töpfer kommt, er kommt dem Menschen zu Hilfe in seiner Sünde und er möchte die Ähnlichkeit nach dem Bilde Gottes Schritt für Schritt wieder neu formen. Findest du das nicht auch gewaltig? Und als Ersten müssen wir sehen, Gott, dein Töpfer, und ich sage es aus meiner Terminologie, der gute Töpfer, er meint es gut mit dir und er ist ein unschlagbarer Visionär. Der Petrus, wie war der Petrus? Wie ein Schilf, mal so, mal so. Ja, ich bin der Beste, ja, ich sage ihn schon, ich vergesse dich nicht, oder? Morgen ganz anders. Und der Jesus begegnet ihm und er sagt ihm ganz am Anfang, du bist nicht der Simon, du bist nicht dieses Schilf, sondern du bist ein Fels. Ja, Jesus. Und dann sehen wir die ganze Geschichte durch die Evangelium. Jesus hat nicht recht gehabt. Jesus hat nicht recht gehabt. Der Petrus ist so geblieben. Aber dann kam der Heilige Geist und Pfingsten. Und dann wurde dieser Mensch tatsächlich zu einem Felsen. Der sogar bei seiner Kreuzigung, der Märtyrertod erlitten hat, zu Jesus gehalten hatte. Wow, Jesus hatte doch recht. Dein Gott ist ein visionärer Töpfer. Er sieht dich schon, wie du fertig bist, im Bilde von Jesus. Halleluja. That's good news, oder? Wow. Er ist ein Visionär. Ja, glauben wir denn das auch wirklich? Das ist wieder Michelangelo, oder? Tina hat es jetzt Ihnen erzählt. Der ging mit seinem Kollegen in diesem Steinbruch spazieren und sagte, schau mal dort oben diesen schönen Engel. Und sein Kollege sagt, mich blendet die Sonne, ich sehe nur einen Steinbruch. No, genau dort steht er. Der Michelangelo sah schon das fertige Werk. Und er sieht in dir ein fertiges Werk. Er sieht in dir diesen Jesus, wie er Gestalt schon angenommen hat. Wow. Kommen nochmals zum Davide zurück. Ein Werk von Michelangelo. Ich lese gerade eine Biografie über ihn. Wow. Hätte man ihn gefragt, wie hast du das fertig gebracht? Du siehst jede Ader von dem Davide. Du meinst, er steht lebendig vor dir. Und hätte man ihn gefragt, wie hast du das fertig gebracht? Dann hätte er gesagt, war überhaupt kein Problem. Ich habe den Meißel genommen, den Hammer, und habe einfach alles weggeschlagen, was nicht dem David ähnlich war. Einfach alles weg, was nicht ähnlich war. Und so kommt der gute Töpfer und nimmt alles weg, was nicht seinem Sohn ähnlich ist. Wow. Ist genial, oder? Wir Menschen können mit einem Stück rohem Ton verglichen werden. Das wird gestochen im Wald. Das ist unförmig, das ist roh, das ist wertlos. Es sei denn, es kommt jemand von außen mit einer Schaufel und er gräbt es auf. Die Bibel sagt uns, dass der gute Töpfer sich auf die Suche nach diesem unförmigen, von der Sünde gezeichneten Ton macht. Und sobald er es findet, beginnt er seine gezielte Bearbeitung, denn er hat eben große Ambitionen, ein einmaliges Kunstwerk daraus zu machen. Ja, sieht ja nicht gerade genau aus, oder? Mamma mia. Aber so ist dieser gute Töpfer. Selbst den schmutzigsten, selbst den kaputtesten, selbst den unattraktivsten Ton wirft er nicht weg, sondern er sucht ihn mit großem Aufwand. Er sucht ihn. Und Jesus hat auch dich gesucht und teuer erkauft, als er an deiner Stelle am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Amen. Nachdem der Töpfer den Ton gefunden hat, bringt er ihn in sein Haus und er wäscht ihn als Erstes liebevoll und gründlich. Und deswegen ist das Eintreten ins Haus des Töpfers matchentscheidend für dein Leben. Als erstes reinigt er ihn von störenden Fremdkörpern. Was hat's denn da drin? Da hat's Steine drin. Da hat's Wurzelbestandteile drin. Da hat's allen Unrat drin von dieser Umgebung, wo er hergekommen ist. Und wir Menschen werden erst dann von unserer Sünde befreit, wenn wir durch das Blut von Jesus gereinigt werden. Und eben dann, wenn wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, unsere Schuld, dann geschieht etwas Übernatürliches in unserem Leben. Wieso? Weil die Sünde, die uns getrennt hat von Gott, plötzlich weggefällt durch unsere Buße, kommt dieser Heilige Geist und beginnt in unserem Leben zu wohnen. Dieser Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, beginnt in deinem und in meinem Leben zu wohnen. Wow, was für ein Untermieter hast du da aufgenommen. Wow. Und als Folge davon beginnt dieser gute Heilige Geist, der eben kräftig ist, er beginnt Entwicklungshilfe in unserem Leben zu leisten. Er beginnt uns umzugestalten in dieses wunderbare Bild Gottes. Er beginnt die Früchte des Geistes in uns einfach wachsen und reifen zu lassen. Liebe, Freude, Frieden und was noch alles? Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Rücksichtsnahme. Und so macht er ein übernatürliches Werk in uns, weil dieser Geist ist übernatürlich. Und am Schluss kannst du ja nicht mehr merken, wie diese Raupe, dieser elendigliche Bodensuri, oder? Plötzlich verwandelt worden ist in einen wunderbaren Schmetterling. Der gleicht der Raupe überhaupt nicht mehr. Und so möchte dieser Geist in uns ein übernatürliches Werk machen. Und das müssen wir auch noch theologisch ein bisschen klarstellen. Bei der Wiedergeburt hat Gott dir eine perfekte geistliche Natur geschenkt. Amen. Sie ist perfekt, aber sie muss wachsen, denn sie ist wie ein Kind, das sich entwickeln muss. Wow. Kinder sind faszinierend, oder nicht? Schaut euch mal den Igai an. He? Wow, dieses Kunstwerk, oder? Genial, einzigartig. Aber es wäre beängstigend, wenn ein Baby in einem Jahr nicht einen Zentimeter wachsen würde. Wenn die Mutter ihm noch nach 50 Jahren die Windeln wechseln müsste, das wäre doch eine Katastrophe. Und genau in dieser gleichen Art und Weise möchte Gott, dass wir wachsen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und diese Bibelstelle aus Römer 8, 28 zeigt das uns. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Menschen fragen mich, was ist meine Berufung? Das ist eine deiner Berufung. Und eines Tages werden wir mal gefragt werden, wie weit sind wir denn verwandelt worden in dieses gute Bild? Haben wir dem Heiligen Geist stillgehalten, diesem guten Töpfer? Wow! Er hat gute Ambitionen, er wäscht uns also, dieser himmlische Töpfer, und dann fährt er fort. Was macht er? Er liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Aber er möchte nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Und als Zweites kommt ein bisschen, macht er ein bisschen, wie sagt man, Gymnastik. Er hebt den guten Tonkrumpfen in die Höhe und lässt ihn wiederholt, bewusst unsanft, auf dem Boden aufprallen. Wieso? Damit alle Lufteinschlüsse aus dem Ton verschwinden. Würden in diesem klumpen Ton die Luft bleiben, spätestens nachdem er geformt ist und im Ofen wäre, würde es machen blub, und er würde explodieren. Jede dieser Luftblasen würde explodieren. Das Tongefäß würde zerbrechen und unbrauchbar werden. Eine hohe Behandlung, oder nicht? Mamma mia. Bumm! Mit viel Kraft. Und diese Behandlung des Töpfers hat das Ziel, dass alles Schädliche aus uns herauskommt, was noch zu unserem alten Leben gehört, zu unserem Ego. Das ist die Sünde, der Stolz, die Ausschweifung, die schlechten Gedanken, die üble Nachrede und so weiter. Das ist schädlich für uns und deswegen muss es aus unserem Leben herauskommen. Denn nur so kann etwas entstehen, das wirklich schön und brauchbar wird. Genauso hat es der Johannes der Täufer beschrieben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wir sind immer im gleichen Prinzip. Genial, die Bibel. Ja, aber der gute himmlische Töpfer hat jetzt hohe Ambitionen und so fährt er weiter mit dem geläuterten Tonklumpen und er führt weiter und er beginnt den Ton auf seine Scheibe zu nehmen. Ja, Scheibe nochmal. Denn diese dreht sich. Diese dreht sich und sie dreht sich und sie dreht sich und sie dreht sich und sie dreht sich. Es erübrigt sich, dass wenn die Scheibe nicht dreht, dann kann nie etwas Symmetrisches, etwas Schönes, etwas Abgerundetes entstehen. Unmöglich. Die Scheibe muss sich drehen. Aber wenn die Scheibe sich dreht, das reicht noch nicht. Dann braucht es auch die liebenden Hände des Töpfers. Die Hand anregen. Und ohne das Drehen der Scheibe und ohne diese liebenden Hände, ohne diesen bewussten Kraftsituation wird nie eine Veränderung geschehen. Und genau das fordert uns heraus. Es gefällt uns nicht dort oben auf der Drehscheibe. Diese Umstände, diese Drucksituationen, die wir durchmachen müssen, die gefällen uns nicht. Es langt jetzt, ich habe einen Sturm im Kopf, würde Berner sagen, oder? So viele von uns möchten sagen, Gott braucht mich, macht Zeichen und Wunder mit mir, oh Halleluja. Aber sie lieben diese Situationen nicht. Diese Prozesse der Formgebung, da möchten sie sagen, das langt jetzt. Aber ein englisches Sprichwort sagt so schön, die Umstände des Lebens können dich entweder besser oder bitterer machen. Verstehen wir? Genau um das geht es. Der Josef, was der mit als Teenager nicht alles hat müssen durchmachen, oder? Unglaublich. Der war im Ofen, der war auf dieser Drehscheibe. Wow. Und hat alles verloren, aber hat gesagt, das Einzige, was mir geblieben ist, ist Gott. Und ich will mit ihm eine Freundschaftsbeziehung pflegen. Er hat sich für diese Freundschaftsbeziehung entschieden. Anstatt dem Teufel und der Sünde eine Tür zu öffnen. Wow! Und Gott hat ihn zu einem gewaltigen Leiter formen können, weil er diese Prozesse durchgemacht hat. Wenn wir möchten, dass wir zu brauchbaren Gefäßen werden, dann dürfen wir dem Töpfer nicht aus der Schuhe laufen, oder? Manchmal sage ich, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Gott. Aber eigentlich verstehe ich dann, er hat viel bessere Absichten für mich. Wow. Und dann haben wir noch den Jeremia, der sagt, manchmal arbeitet der Töpfer und plötzlich, wupp, misslingt die ganze Geschichte. Und wir würden sagen, ja, schade für Zeit, gute Nacht, ich gehe schlafen. Aber der Töpfer stellt seine Scheibe wieder ein, tack, und beginnt wieder von vorne. Wieso? Weil er eben gute Absichten hat. Weil er möchte Kunstwerke einmal in seinen Händen halten. Halleluja. Ja, und dann kommt noch der Beste vor ihm, oder? Nachdem endlich das schöne geformte Kunstwerk dann geboren worden ist, nimmt er es und stellt es in den Ofen. nahe zum Feuer. Autsch! Und diese unangenehme, heikle Prozedur erlaubt es dem Gefäß, seine fleißige und kunstvoll geformte Form auch unter Belastung beizubehalten. Und unser guter Töpfer, er hat eine weite Schau für unser Leben. Er sieht unser Leben in der Perspektive der Ewigkeit. Jetzt ist es ganz wichtig in diesem Ofen, ist es wichtig, dass die einzelnen Gegenstände eine Distanz voneinander haben. Würden sie zu nahe stehen, tack, würden sie in der Hitze zusammenkleben und sie könnten nicht gebraucht werden. Sie würden unbrauchbar werden. Und manchmal musst du und ich gewisse Dinge durchmachen, die musst du ganz alleine machen. Da hast du vielleicht einen Kollegen, der für dich noch betet. Aber es gibt gewisse Umstände, die musst du und ich alleine mit diesem Gott aushalten. Aber wenn das Tonstück mal gebrannt ist, dann wird es für hunderte Jahre hart bleiben. Wow! Der Mose war isoliert in der Bruthitze der Wüste. Wie lang? 4 Tage, oder? 40 Jahre. Und der Töpfer hat ihn wunderbar geformt. Er hat ihn in eine Liebesbeziehung hineingebracht, so dass Gott endlich mit ihm reden konnte von Angesicht zu Angesicht. Und dieser Prozess hat Mose strahlen lassen von der Herrlichkeit Gottes. Wow! Was möchte ich sagen? Ich möchte zusammengefasst sagen, Gott ermutigt uns heute, den Druck auf der Töpferscheibe auszuhalten und auch die Zeiten nicht zu verachten, wo wir in einer Spannung stehen, wo wir Wüsten durchqueren müssen. Amen. Was für einen wunderbaren Töpfer haben wir, oder? Und was für gute Absichten hat er doch nicht mit uns? Er will uns Jesus ähnlicher machen. Das ist seine Vision, die in seinem Herzen brennt. Und heute ist mir aufs Herz gekommen, einmal ein bisschen unsere Situation anzuschauen. Ein bisschen zu fragen, ja, haben wir irgendwie in diesem Prozess denn auch was zu tun oder etwas beizutragen? Und da möchte ich einfach mal sagen, einer der allerwichtigsten Faktoren in der Voraussetzung, den Ton gut bearbeiten zu können, ist seine, wo haben wir Töpfer? Haben wir Töpfer hier? Keine Töpfer. Noch niemand töpfert. In der Schule habe ich schon getöpfert, aber bei mir war das nicht so sehr spektakulär. Aber einer der wichtigsten Faktoren in der Voraussetzung, den Ton zu bearbeiten, ist, dass er geschmeidig ist, dass er formbar ist. Schaut euch mal diesen Tonklumpen, oder? Okay? Kannst du uns bis zu guter mal schnell eine Vase formen? Er ist überfordert. Wieso ist er überfordert? Weil der Ton nicht kollaboriert. Wir haben in Jesus den bestmöglichen Artisten. Aber er ist überfordert, wenn unsere Herzen zum Beispiel hart sind. Dann kann der geschickteste Töpfer nichts draus machen. Ich bin ein bisschen eigentlich erstaunt, wie viel die Bibel von diesen harten Herzen spricht. Wow, das hat mich eigentlich wirklich ein bisschen geschockt, als ich da ein bisschen in die Bibel hineingeschaut habe. Jesus hat den Pharisäern gesagt, dass das Thema Ehescheidung die Menschheit beschäftigt. Wieso? Weil wir harte Herzen haben. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das steht nicht in der Hand des Töpfers. Das ist unsere Verantwortung. Und in Markus 16, 14, da haut's die auch aus den Socken. Da sind die Jünger 3,5 Jahre bei Jesus in der Jüngerschaftsschule. Die hätten keinen besseren Lehrer mehr haben können, oder? Top de la Creme. Und nach 3,5 Jahren sagt Jesus den Jüngern: Wieso habt ihr keinen Glauben? Und wieso habt ihr so harte Herzen? Mit anderen Worten, diese harten Herzen, die müssen uns ein bisschen beschäftigen. Denn jeder Christ kann ein hartes Herz entwickeln. Und das geschieht oft nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es ist eine Situation, die kann sich über eine längere Zeit langsam entwickeln und dann merken wir das manchmal gar nicht. Ich habe mich gefragt, ja, wieso wird dann unser Herz manchmal so hart? Und es gibt verschiedene Situationen, wieso unser Herz hart werden kann. Es kann zum Beispiel mal hart werden, wenn es verletzt worden ist. Wenn wir missbraucht worden sind. Das ist ganz einfach darzustellen. Wenn da ein schönes Feld ist, weich und bereit zum Säen, und da kommt so ein schwerer Traktor, oder? Und er fährt dort drüber. Und was hinterlässt er? Richtige, wie sagt man auf Deutsch? Furchen. Und auf diesen Furchen, da wächst nie wieder was. Und genau das ist eigentlich das Bild. Und so geschieht in Menschen, die verletzt worden sind, dieser einfache Schutzmechanismus, sie sind verletzt worden und sie sagen, oh nein, ich möchte nicht mehr weiter verletzt werden, ich möchte nicht mehr so einen Schmerz empfinden, und sie schließen sich ab gegen alle Menschen und positiven oder negativen Einschlüsse und sie bleiben verletzt und ihr Herz ist hart und nicht mal der beste Töpfer kann da eingreifen. Ein anderer Grund, wieso unsere Herzen manchmal hart sind, ist, wenn wir uns dem Teufel in einen Raum geben, die Türe aufmachen, wenn wir uns einfach der Sünde bewusst hingeben. Sünde verhärtet unser Herz immer. Es macht uns immer hart gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber Gott selber. Und wenn immer wir uns abwenden von Gott, von der Quelle des Lebens, in dem falschen Glauben, dass wir irgendwo anderswo Befriedigung finden könnten, dann haben wir verloren. Sünde macht unser Leben immer hart. Ein anderer Grund, wieso das unser Leben oder Herz hart sein kann, ist, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Wenn in unserem Herzen einfach sich Groll und Hass anstaut, bis es hart wird. Hast du auch schon mal zu viel gegessen wie ich? Der Bauch ist voll. Es geht nicht mehr rein und jemand lädt dich ein zu einem Festessen. Ich gehe nicht. Wieso? Es hat nichts mehr Platz. Es hat erst dann wieder Platz, wenn ich aus dem Herzen, wenn ich aus meinem Bauch etwas weggessen, wenn ich wieder neue Platz schaffe für Neues. Und genauso ist das mit unserem Herzen. Und unser Herz wird dann hart und unbeweglich, wenn wir uns mit der Veränderung und unserem bereits erreichten geistigen Zustand zufrieden geben. Und ich behaupte, das ist unser größtes Problem, das wir haben. Ja, ich gehe schon 15 Jahre in die Gemeinde. Ich weiß, wie der Hase läuft, oder? Ich habe doch eine Bibelschule besucht. Und ich habe schon so viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Muss mir doch niemand mehr erklären, wie das Leben im Glauben funktioniert. Wir merken nicht, dass unser Herz hart wird. Und Menschen, die lange im Glauben stehen, und ich sage es ganz bewusst, ich sage immer mit meinen Worten, Menschen über 50, über 50, wie ich, oder? Die werden kompliziert. Die werden irgendwie, die sind in ihrem Denken wie irgendwie gefangen, wie festzementiert, eingefahrene Denkmuster. Und dann verändern wir uns eben nur noch oft sehr langsam. Und da können wir auch sagen, wo immer wir selbstsicher sind, stolz sind, unbelehrbar sind, da bleibt unser Herz hart. Und sicher auch noch ein wichtiger Punkt, wieso unser Herz hart wird, ist, wenn wir träge sind und nicht fleißig und aktiv genug sind, unser Denken zu erneuern. Es ist aber völlig klar, wir leben so, wie wir denken, ob wir es wahrhaben möchten oder nicht. Wir leben genauso, wie wir denken. Und deswegen müssen wir unsere Gedanken erneuern. Und deswegen habe ich auf meiner Gebetsliste so viele Situationen meines Lebens, wo ich merke, ich stagniere, ich habe viel zu wenig Veränderung zu verzeichnen. Und so kommt es, dass jede Woche ich über diese Themen brüte, mit Gott spreche und ihn frage, wie kann ich meine Gedanken erneuern? Ein hartes Herz. Und deswegen haben wir uns in der letzten Zeit so viel mit dem Thema aus Sprüche 4,23 beschäftigt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte was? Dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt noch interessant. Harte Herzen. Was ist die Tragik von einer Person mit einem harten Herzen? Sie nimmt die geistlichen Realitäten nicht mehr wahr, sondern sie bleibt in ihren eingefahrenen Wegen fest. Die Laodicea-Christen, oder? Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Die dachten, sie seien am Puls des Lebens. Die dachten, sie hätten alle Erkenntnisse der Welt. Sie haben gedacht und gesagt, wir brauchen nichts. Und Jesus sagt, du bist blind, du bist arm, du bist bloß. Mit einem harten Herzen checken wir nicht, was abläuft. Und da ist die Frage, wie können wir jetzt diagnostizieren, ob wir nun ein hartes Herz haben auf gewissen Gebieten oder nicht. Und die einfachste Diagnose ist die, auf diesen Lebensgebieten, wo ich keine positive Veränderung mehr erlebe, oder nur so was Schleichendes, da hat sich wahrscheinlich diese Hartherzigkeit etwas eingenistet. Und dann noch ein anderer Punkt, wo wir sehen können, ob wir hartherzig sind. Das ist diese Tatsache, dass Menschen mit harten Herzen verletzen immer wieder auch andere Menschen, obwohl sie das gar nicht möchten oder vielleicht nicht einmal feststellen, es ist ihnen nicht bewusst. Aber das sind zwei Parameter, die uns zeigen, upla, da sollten wir an unseren harten Herzen arbeiten. Und wie können wir Heilung von einem harten Herzen erlangen? Als erstes müssen wir unseren Zustand eingestehen. Wir müssen sagen, jawohl, ich habe ein Problem. Ich wachse auf diesem Gebiet nicht. Ich bin festgefahren. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche deine Hilfe, deine Gnade. Verändere mich. Ist es nicht schön, dass wir Buße tun können? Dass wir privilegiert sind, dass wir umkehren können? Wer hatte dann ein hartes Herz im Alten Testament in 1. Mose? Wer kommt euch da zuerst in den Sinn? Es war der Pharao of Egypt. Yes, yes. Mit der Zeit hat der Pharao gemerkt, er hat ein hartes Herz. Habt ihr das gelesen? Mit der Zeit hat er sogar seine Sünde bekannt. Oh, ich habe gesündigt. Was war das Problem vom Pharao? Er hat keine Buße getan. Er hat seinen Lebensweg nie gedreht. Er ist immer in der gleichen Direktion weitergelaufen. Und Buße bedeutet, den Weg ändern, die Richtung ändern. Und erst wenn wir Buße tun und Gott einladen, hilf mir, heil mich, dann kann etwas geschehen. Harte Herzen sind also ein Problem, wenn es um die Töpferei geht, oder? Ein hartes Herz ist ein Problem, wenn Gott uns verändern und schön machen möchte. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Schaut euch mal diesen Pudding an. Und der Töpfer ist genauso machtlos, wenn wir wischiwaschi sind. Wenn wir zum Beispiel der Ton zu wässrig ist. Oh, dann ist er geschmeidig und der Töpfer hat so richtig freudig. Brumm, mit einem Berührung, zack, und so ist das schöne Ding, oder? Er wartet 5 Minuten und das macht das schöne Werk. Brumm. Es fällt in sich zusammen. Wieso? Weil der Ton weich ist, unbeständig ist. Und da ist der Töpfer auch überfordert. Und Jesus ist der beste Töpfer, den es gibt. Aber wenn wir so puddingmäßig sind, dann geht es einfach nicht. Dann ist er überfordert. Und manchmal verlieren wir etwas Gutes und Schönes, das der Töpfer in uns bereits geformt hat, weil wir eben zwar mit dem Mund unsere Sünden bekennen, aber nicht wirklich bereit sind, Buße zu tun und die Richtung unseres Lebens zu ändern. Der Johannes der Täufer hat das gesagt, oder? Bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Zweiter Punkt. Manchmal verlieren wir etwas Gutes, etwas Schönes, das der Töpfer in uns bereits geformt hat, weil wir das Wort Gottes, das in unserem Herz gesät wurde, erstickt wird, sagt Jesus in Lukas 8. Durch Sorgen, durch Reichtum, durch die Freuden des Lebens und so weiter. Oh, Halleluja, war das wieder eine Hammerpredigt, oder? Und in 2 Tagen haben wir alles vergessen. Nicht einmal mehr den Titel wissen wir. Wieso? Weil wir zu wenig mit diesem Wort Gottes meditieren, auf das es Wurzeln in unseren Herzen schlagen kann. Da habe ich etwas unglaublich Interessantes gelesen in den Sendschreiben auch. Das sind ja direkten Worte von Jesus. Da ruft Jesus seine Kinder verschiedentlich auf, einen geistigen Stand, den sie erreicht haben und verloren haben, wieder zurückzuerobern. Wow. Dann können wir so puddingmäßig drauf sein, weil unsere Entscheidungen oberflächlich sind. Weil unsere Entscheidungen gefällt worden sind, aber sie werden nicht in die Tat umgesetzt. Sie werden nicht vom Gebet begleitet. Und mir hilft es ungemein, wenn ich meine wichtigen Entscheidungen habe ich in meiner Gebetsliste eingetragen. Und ich spreche mit dem guten Töpfer immer wieder darüber und sage ihm, oh, zeige mir, dass meine Entscheidungen wirklich auch Ja, Ja und Nein, Nein sind. Und dann können wir manchmal etwas verlieren, was Gott schon wunderbar in uns geformt hat, weil unsere Lebensvision zu wenig festgemacht ist in unserem Herzen. Die Praxis zeigt, dass wir nicht wirklich wissen und ausdrücken, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und Gott möchte nicht, dass wir wie Pudding wackeln und sich jeder Bewegung, jeder Strömung anpasst. Jesus konnte klar definiert werden. Er hatte ein klares Profil, wie deine Winterpneus am Auto. Wenn die durch den Schnee sausen, dann hinterlassen sie ein wunderbares Profil, eine wunderbare Spur. Und Gott ruft uns aus, dass wir nicht so Pudding-Christen sind, sondern dass wir ein Profil haben. Ich staune immer wieder an den ersten Christen in Jerusalem. Die haben sich zu der Kirche, zu der Gemeinde, haben die sich bekannt. Obwohl sie wussten, dass sie eine Stunde danach exkommuniziert werden würden. Und mit diesem Ausschluss aus der Synagoge haben sie alles verloren. Ihre soziale Sicherheit, ihre Altersversorgung, alles verloren. Und dennoch hatten sie ein Profil und haben gesagt, wir gehören zu einem Leib und wir bekennen uns dazu. Wow, wie genial. So anders als unser Zeitgeist, der so keine Verbindlichkeiten mehr kennt. Gott möchte, dass unser Reden Ja, Ja ist und Nein, Nein ist. Wow. Unser himmlischer Vater ist ein guter Töpfer. Und Epheser 2,10 könnte auch mit den Worten übersetzt werden. Denn wir sind sein Gebilde, oder noch besser, wir sind sein Meisterwerk. Du bist nicht irgendein misslungenes Werk, du bist ein Meisterwerk von Jesus. Das finde ich unglaublich. Und er ist dieser Visionär. Er sieht in deinem Leben, wie er in Petrus diesen Fels gesehen hat, wie Michelangelo diesen wunderbaren Engel gesehen hat. Sieht er dich fertig, fix fertig, Jesus-ähnlich. Wow. Und ich hoffe, wir haben verstanden, dieser gute Töpfer, der traut diesem Ton, diese Behandlung zu, weil er gute Absichten hat, weil er Visionen hat, weil er edle Ziele hat. Er möchte seine Kinder nicht in wunderbare Gefäße einfach zu seiner Ausstellung schaffen, sondern möchte sie erfüllen mit seinem guten Heiligen Geist, dass diese Gefäße ein Segen werden für andere. Wow, was haben wir für einen genialen Töpfer, für einen genialen Wunderbar. Er ist ein Spezialist. Er kann einen rohen, schmutzigen, wertlosen, unförmigen Tonklumpen in ein gigantisches Meisterwerk verwandeln und mit dem Heiligen Geist erfüllen. Aber ich hoffe, wir haben gemerkt, wir müssen kooperieren. Dieser gute Töpfer fordert uns heute auf, kooperieren wir doch mit ihm. Oh, ich möchte dich formen, ich möchte dich transformieren. Ich möchte, dass wie man bei einer Raupe, bei einem Schmetterling nicht mehr sieht, dass sie mal eine krümmliche Raupe war. Ich möchte dein Leben zum Segen setzen und mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Aber ich bitte dich, halte still. Kollaboriere mit mir. Mach die Gedanken dort, wo dein Herz weich ist. Mach die Gedanken dort, wo dein Herz hart ist. Und ich hoffe, je mehr wir gesehen haben, der Töpfer meint so gut mit uns, desto mehr sagen wir, komm in unser Leben. Hilf uns, form uns, reinige uns, transformiere uns, mach aus mir etwas nach deinem Bild. Lass mich ein Träger deiner Herrlichkeit sein, wie du das bestimmt hast. Halleluja. Wir möchten mit den anderen Lied singen, ohne Lobpreisteam jetzt. Es kommt jetzt ein abgelaufen von hinten und wir sehen ein kleines Video und dann nehmen wir uns noch ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes einfach Zeit.